Herzlich willkommen bei Deutschland nach Corona, der neue Wirtschafts- und Technologie-Podcast von Bastian Wilkert. Welche Auswirkungen hat die Pandemie langfristig auf die Art, wie wir leben und arbeiten? Welche Technologien erleben einen Durchbruch? Und wie können wir ein aktiver Teil dieser Veränderung sein? Bastian bittet visionäre Köpfe aus Wirtschaft, Technologie und Forschung zum Gespräch, um mögliche Antworten auf diese Fragen zu finden.
Wir haben den 30. März 2020 und ihr hört jetzt hier die neue Episode von Deutschland nach Corona. Heute ist Verena Pauster zu Gast. Sie ist eine sehr umtriebige Person im Themenbereich chancengleicher Zugang zu digitaler Bildung. Sie hat viel Erfahrung als Unternehmerin sammeln können, sie ist Mutter von 3 Kindern und ist in vielen Beiräten und Initiativen tätig, um ihr Thema voranzutreiben. Basierend auf einem Blogbeitrag, den sie geschrieben hat, der da hieß Homeschooling in Zeiten von Corona, habe ich Verena eingeladen, mit mir einerseits über das Thema tatsächlich Homeschooling zu sprechen, also wie können jetzt Kinder weiter lernen, gemeinsam mit ihren Eltern oder auch anderen, aber auch um über das große Ganze von Bildung und digitaler Bildung auch in Zukunft zu sprechen. Sie hat sehr viele konkrete Tipps dabei für alle Eltern da draußen, für alle Familien. Aber wir sprechen auch über ein paar Impulse, die uns alle vielleicht ein bisschen zu denken geben können, wie auch Bildung etwas anders funktionieren kann. Was für viele vielleicht klar ist, aber sie macht das einfach noch mal sehr deutlich, ist auch das Thema, gerade im Bereich digitaler Bildung liegt es nicht an den Tools und Werkzeugen per se, sondern vielmehr an der Art, wie wir Wissen, wie wir Lernen auch organisieren. Vor einigen Tagen ist auch ihr neues Webangebot online gekommen. Das Ganze basiert auch auf ihrem Blogbeitrag. Und zwar heißt die Website homeschooling-corona.de. Dort fasst sie einige digitale Bildungsangebote zusammen, stellt Initiativen vor, gibt Tipps und, das finde ich auch ziemlich cool, bietet Challenges für zu Hause an, insbesondere in dieser Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören, viele neue Erkenntnisse und Ideen, ja, für die eigene Umsetzung auch zu Hause. Weitere Infos, alle Links, über die wir sprechen im Podcast, findet ihr auf deutschlandnachcorona.de. Herzlich willkommen beim Podcast, Verena. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank.
Verena, du bist mir über verschiedene Kanäle immer wieder aufgefallen mit deinen Initiativen in der digitalen Bildung, mit deinen Unternehmen, die du mit aufgebaut hast. Du engagierst dich vielfältig und ja, da bist du mir immer wieder in die Timeline gerutscht und insbesondere vor ja etwa 2 Wochen am 14. März hast du einen Artikel veröffentlicht, Homeschooling in Zeiten von Corona, wo du eine Liste kuratiert hast für Eltern, die Kinder haben im schulpflichtigen Alter. Mitunter gab es, glaube ich, aber auch Anwendungen für Kinder, die noch jünger sind, um zu Hause während der Corona-Zeit jetzt gemeinsam mit den Kindern zu lernen. Und da kam meine Idee, dich einzuladen. Und dann habe ich gedacht, oh, was habe ich gemacht? Du hast so viele verschiedene Themen und interessante Sachen, dass ich jetzt dich einmal bitten würde, dass du einfach selbst mal dich vorstellst und was gerade aktuell so deine Schwerpunkte sind.
Ja, gerne. Also ich glaube, das beschreibst du ganz gut. Ich melde mich immer dann gerne zu Wort, wenn ich das Gefühl habe, ich kann einen Beitrag leisten, der aus meiner praktischen Erfahrung herrührt. Denn häufig hast du bei Themen natürlich viele theoretische Runden oder Erkenntnisse, aber es ist noch nicht so viel in der Praxis erprobt worden. Und das ist natürlich gerade im Bereich der digitalen Bildung sehr so, da wir einfach in Deutschland noch gar nicht ausgestattet sind, flächendeckend für dieses Thema, konnte es auch noch nicht so viele Feldversuche geben. Und da habe ich, glaube ich, in den letzten 12 Jahren, habe ich vorhin mal geguckt, mich in vielfältigen Unternehmen und Engagements damit beschäftigt, wie Kinder eigentlich mit der digitalen Welt zurechtkommen, lernen können, welche Programme und Anwendungen es da gibt. Also das heißt, das ist jetzt einfach so ein bisschen die Stunde, wo ich diese Erfahrung mal kundtun kann. Ich bin Vorständin beim Digitale Bildung für alle e.V. Ich bin beim Weltwirtschaftsforum in diesem Young Global Leader Programm. Also ich beschäftige mich viel damit, wie sieht die Zukunft von Deutschland und Europa aus? Wie haben wir eine Chance im Bereich Innovation und Unternehmertum hier mitzuspielen in der Welt von morgen? Welche Rahmenbedingungen brauchen wir dafür? Also ich versuche so ein bisschen aus der Wirtschaft das Thema Politik zu treiben.
Wenn du jetzt mal den Blick zurückwirfst, so auf die Anfänge vor 12 Jahren mit deinen ersten Initiativen oder auch mit deinen ersten Unternehmungen und jetzt nochmal schaust, was in den ganzen Jahren passiert ist, wie würdest du so die Entwicklung beschreiben?
Also da muss man schon sagen, dass das ein Thema ist, was uns Deutschen wahnsinnig schwer fällt. Also vor 12 Jahren, so wie vor 2 Monaten. Da hat es eine Entwicklung gegeben, dass ich sagen würde, mit jedem Jahr ist da das Bewusstsein oder die Akzeptanz gewachsen, dass Kinder mit der digitalen Welt aufwachsen und vor allen Dingen in die digitale Welt reinwachsen werden. Sondern wir haben da immer so ein bisschen einmal so eine verklärte Romantik, was unsere eigene Kindheit betrifft und sagen, wir wünschten uns, die dürften auch nochmal so Kind sein, wie wir das sein durften. Hm. Und zum Zweiten sind wir halt selber nicht damit aufgewachsen und nicht ausgebildet worden für diese Welt. Und deswegen fehlt uns einfach auch so ein bisschen die Referenz, wie wir das jetzt mit unseren Kindern machen sollen. Deshalb muss man wirklich sagen, dass jetzt diese Corona-Krise zum ersten Mal die Dringlichkeit des Themas auf die Agenda gesetzt hat. Mhm. Für viele war sicherlich schon die Wichtigkeit klar, aber es war etwas, das kann man jetzt mal machen, aber das muss man jetzt auch nicht übers Knie brechen. So, und jetzt muss man es gerade machen. Und da werden dann halt die Lücken ganz transparent.
Du bist ja selbst auch Mutter von 3 Kindern. Wie nimmst du denn jetzt im familiären Umfeld das derzeit wahr? Wie geht ihr jetzt damit um, so ganz konkret?
So, das ist eine Riesenherausforderung. Und das ist jetzt auch nicht so, weil ich jetzt hier vermeintliche digitale Bildungsexpertin bin, dass das deswegen bei uns hier alles flutscht, sondern ich habe einen 12-Jährigen, 9-Jährigen und eine 2-Jährige. Die sind erstmal nicht besonders kompatibel, was ihre täglichen Anforderungen jetzt an das Leben hier zu Hause angeht. Du musst dich reinfuchsen als Eltern jetzt in den Schulstoff. Du musst bei unter 6-Jährigen, die ja noch gar keine Schule haben, dir irgendwie überlegen, du darfst nicht auf den Spielplatz gehen, du hast keine Musikklasse am Nachmittag, du kannst dich nicht mit anderen Müttern treffen. Das ist auf vielen Ebenen herausfordernd, auf der sozialen Ebene, auf der emotionalen, aber auch auf der fachlichen Ebene. Also bei einem 12-Jährigen kann ich gerade noch seinen Unterricht. Hätte ich jetzt einen 16-Jährigen, weiß ich es nicht. Dann habe ich einen Mann, der ein Unternehmen führt mit 400 Mitarbeitern. Dann hätte ich eigentlich auch noch ein Unternehmen. Ich habe ja am 31.12. operativ aufgehört in unserem Unternehmen. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich jetzt auch gerade parallel noch ein Unternehmen hätte, das ist einfach eine Riesenherausforderung, egal welches Berufsbild du gerade hast und in welcher Situation du bist. Und das geht uns nicht anders. Da ist es, wir sagen immer so von Tag zu Tag. Also so ein Häuserkampf. Jeden Tag, den wir geschafft haben, ist ein guter Tag.
Ja, das höre ich viel aus dem bekannten Umfeld. Ich kann da nicht aus eigener Erfahrung sprechen, da an der Stelle, kann das aber an sich schon sehr gut nachvollziehen. Und wo setzen denn da jetzt konkrete digitale Tools, sagen wir erstmal im Bereich des Lernens an? Ja. Ist das derzeit überhaupt eine Vereinfachung oder wie du schon sagst, sind die Herausforderungen gerade eher schon so in ganz konkreten Dingen wie überhaupt das zu organisieren alles, Aufmerksamkeit zu schaffen, sich selbst als Eltern auch hereinzudenken? Wo unterstützen diese Tools gerade ganz konkret?
Also die erste Herausforderung ist genau, wie du sagst, ist die Organisation. Wie hat jedes Kind einen Schreibtisch, einen irgendwie Desktop, Laptop, irgendein Gerät, mit dem es dann auch mit der Außenwelt Verbindung aufnehmen kann, ohne dass die ganze Zeit dein Handy weg ist? Mhm. Das ist die erste Herausforderung. Die zweite, da sind dann Tools wirklich eine Unterstützung. Also jetzt gerade ist mein 12-jähriger Sohn in einem Zoom mit seiner Klasse und der freut sich einfach mal wieder, die anderen zu sehen, mit denen gemeinsam zu lernen. Denn das ist ein sehr einsames Lernen gerade. Mhm. Und die Tools, die einfach nur die Digitalisierung eines Lerninhalts sind, die führen zu keiner Verbesserung. Also ob ich das Mathebuch jetzt auf dem Rechner mir angucke oder in Papier, ist keinerlei Verbesserung. Habe ich aber sowas wie ein Virtual Classroom, wo ich mit den anderen interagieren kann, habe ich einen Rückkanal an die Lehrerin oder den Lehrer, wo ich Fragen stellen kann und der mir in Echtzeit Feedback geben kann, dann ist das eine Entlastung der Eltern und ein großer Mehrwert für die Kinder. Und ich glaube, da muss man differenzieren. Was lädt jetzt gerade noch mehr Komplexität auf deinen Tisch, weil du noch irgendein PDF runterladen musst? Und was entlastet dich, weil das Kind sozialen Kontakt hat und einen Feedback-Kanal zur Schule?
Du sagtest ja gerade, dass dein Sohn jetzt auch in einem Zoom-Call ist mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern. Ist das von euch aus der Elternschaft angeregt worden oder ist das ganz bewusst ein Angebot der Schule auch gewesen?
Nee, das ist jetzt schon auf Nachfrage der Eltern entstanden. Also die Schule hat sich da jetzt nicht verwehrt, aber sie hat das jetzt eben an Tag 10 eingeführt. Und das zeigt so ein bisschen die Chance, die in dieser Krise liegt. Mit jedem Tag, der vergeht, wird man experimentierfreudiger. Hätte man vor 10 Tagen noch gesagt, wir brauchen jetzt kein Zoom, jetzt arbeitet doch erstmal Kapitel 3 durch, ist an Tag 10 einfach klar, um die Motivation zu Hause hochzuhalten und um auch den Lehrern das Gefühl zu geben, dass sie noch wissen, was ihre Schüler gerade bewegt, braucht es interaktivere Formen der Kommunikation. Also insofern haben die Eltern und die Schüler, glaube ich, da sehr stark nachgefragt und die Schule hat mitgemacht. Und das muss man sagen, ist ein Luxus, nicht? Also da gibt es ganz andere Setups, wo Zoom noch weit entfernt ist.
Ja, und genau, du sagtest jetzt ja auch gerade, du brauchst ja aber auch die Devices, ne? Und was ist denn jetzt irgendwie überraschend ist, das passiert in manchen Bundesländern, dass eben die Schulen jetzt geschlossen haben. So, und dann gibt es jetzt Familien, die können sich jetzt kein Tablet leisten oder haben vielleicht auch ein älteres Smartphone oder so oder brauchen das selber. Wie werden dann diese Familien oder Kinder damit eingebunden? Gibt es da auch irgendwie Ansätze, die du schon siehst?
Das ist genau der Knackpunkt. Stell dir mal vor, wir hätten die 3,5 Milliarden Digitalpakt schon abgerufen. Stell dir mal vor, die Schulen hätten schon Geräte, Serverlösungen, Cloud-Lösungen, wo sie die Unterrichtsmaterialien hochladen. Und man könnte jetzt diese Geräte der Schule ausleihen an Familien, die keine eigenen haben. Das wäre ein himmelweiter Unterschied für die soziale Gerechtigkeit beim Thema Bildung auch gerade. Denn natürlich rede ich hier aus einer sehr privilegierten Situation aus, mein Sohn, in welchen Desktop hättest du denn gerne? Und das ist mal absolut nicht die Normalität in Deutschland gerade. Und das führt eben dazu, dass wir eine totale Chancenungleichheit in der digitalen Bildung haben, nicht nur in Corona-Zeiten. Und da müssen wir ran. Und deswegen ist so ein Digitalpakt der erste Schritt. Und hoffentlich macht diese Situation es gerade deutlich, wenn wir alle bei der Bildung mitnehmen wollen, dann gehört digitale Infrastruktur da absolut dazu.
Ich habe oft gehört aus Freundeskreisen, also befreundete Lehrer oder Schulleiter und so weiter, egal welche Schule es geht, oft so das Thema, naja, wir haben ja eigentlich derzeit erstmal ganz andere infrastrukturelle Probleme, ne? Also zu wenig Klassenraum, es fehlt Seife, es ist kalt, also wirklich Sachen, wo ich jetzt als Außenstehender denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also, dass diese Grundsatzdinge fehlen. Und dann bekomme ich halt Diskussionen mit, Stichwort Digitalpakt und Förderung, diese Thema iPad-Klassen, um das mal so als ein Buzzword zu benennen. Und ich kriege dann oft halt mit, wie dann einige Lehrer sagen, ja, das ist ja schön und gut, aber vielleicht erstmal die Grundlagen. Ist das so ein Widerspruch an sich oder kann man das nicht jetzt auch langsamer zusammendenken?
Also erstens ist ja die Frage, wir sind ja jetzt eh nicht besonders stark in Deutschland in Infrastruktur zu investieren. Ich glaube, 2% unseres Staatshaushaltes fließen in Infrastruktur. Also mal unabhängig von digital oder so, sondern generell Straßenbau und alles. Das heißt, wir müssen uns generell als Land die Frage stellen, wollen wir in Zukunft mitspielen? Und dazu gehört Breitbandausbau, Infrastrukturausbau der Straße, der Schiene und der Schulen. Denn wir haben nur einen Rohstoff in diesem Land und der ist in den Köpfen unserer Bürger. Und den zu heben, braucht einfach mehr als ein Dach über dem Kopf. So, und deswegen, ich verstehe Lehrer, die sagen, wenn wir hier kaum Toiletten haben und die Heizung nicht funktioniert und wir keine Turnhalle haben, dann bleibt mir mit iPads fort. Aber ich bin irgendwie auf dem Standpunkt, das eine tun und das andere nicht lassen. Der Digitalpakt ist ja ein Extrabudget, der nimmt also erstmal kein Geld von Toiletten weg, sondern er ist darüber hinaus ausgelobt worden. Und den kann man jetzt mal abrufen. Davon nimmt man sich keine Turnhalle oder Toilette, die nicht ausgebaut wird. Also wir sind in Deutschland einfach nicht progressiv genug aus meiner Sicht. Das Problem ist, wir wollen in Deutschland halt immer so kleine Schritte machen und nicht den großen Wurf. Und ich glaube, da lässt uns die Digitalisierung einfach keine Zeit, da jetzt einfach mal Zukunft zu wagen.
Wenn ich das alles höre, dann denke ich dran, wie werden jetzt Lehrkräfte derzeit ausgebildet? Vor allem auch die Dauer, ne? Das sind ja mitunter 5 Jahre, 6 Jahre mit einem Referendariat, mit verschiedenen Praktika, das natürlich eine hohe, hohe Qualität hat. Also die Lehrkräfte sind natürlich top ausgebildet. Dann stelle ich mir jetzt aber die Frage, wir haben ein bisschen über Tools gesprochen auch, die einige Dinge vielleicht sogar abnehmen können. Wäre es vielleicht nicht sogar ein Ansatz zu sagen, okay, die Lehrkraftausbildung vielleicht weniger fachlich, mehr, sagen wir mal, pädagogisch, medienpädagogisch. Dafür verkürzen wir es um die Hälfte, um einerseits mehr Lehrkräfte zu haben, die dann auch noch besser mit den digitalen Themen arbeiten können. Oder ist das jetzt so eine laienhafte, simplifizierte Idee?
Also ich glaube, man muss ganz stark differenzieren zwischen Tools und tatsächlicher Ausbildung oder zukünftiger Rolle des Lehrers. Also ich glaube, jetzt aktuell spielen Tools eine riesengroße Rolle, weil sie einfach Soforthilfe sind. Aber mittel- und langfristig muss sich Unterricht und Schule in Gänze verändern. Und das hat erstmal gar nichts mit digital zu tun, sondern mit der Art und Weise des Unterrichts und der Rolle des Lehrers. So, das heißt, wir natürlich in den Ausbildung viel stärker auch auf diese neuen Herausforderungen ausbilden. Muss das Studium jetzt halbiert werden? Nee, ich würde eher für manche Disziplinen Quereinsteiger viel stärker sehen, wo wir sagen, manche Themen wie eben gerade digitale Themen könnten ja auch erstmal über Lehrer abgedeckt werden, die Springer sind, die dann den jeweiligen Unterricht anreichern beziehungsweise dem Lehrer dann vor Ort sofort Hilfe geben. Weil sonst warten wir ja 5 Jahre, bis jetzt mal jemand neu ausgebildet wäre. Und das auch nur, wenn das Studium schon neu ausgerichtet wäre.
Ja, stimmt.
Das heißt, ich glaube, das Lehramtsstudium an sich, natürlich muss man das überdenken, aber nicht nur in Bezug auf digital. Und man muss jetzt eher überlegen, wie bringt man Soforthilfe an die Schulen? Dass wenn die Geräte da jetzt eingekauft werden, wer wartet die? Wer setzt die auf? Wer schult die Lehrer vor Ort? Und das aus meiner Sicht müssen keine Lehramtsstudenten sein. Das kann man auf einem schnelleren Weg schaffen.
Ganz oft sehe ich das, dass eben Menschen aus der Wirtschaft oder aus dem Handwerk zum Beispiel auch an berufsbildende Schulen dann gehen. Die bekommen dann natürlich auch nochmal eine Weiterbildung im Bereich der Pädagogik sicher und der Wissensvermittlung. Aber es ist etwas niederschwelliger, jedenfalls so, wie ich es mitbekommen habe. Und da scheint es doch auch zu funktionieren. Da werden Menschen, junge Menschen ausgebildet für konkrete Berufe, konkrete Jobs. Und ich frage mich, warum das dann nicht zum Beispiel auch auf Gymnasien ist oder weiterführenden anderen Schulen.
Ja, ich glaube, beim Thema Bildung haben wir einfach ganz große Emotionen. Also das ist so ein bisschen wie, wenn du ins Restaurant gehst, dann fühlt sich auch jeder berufen zu sagen, wie er so ein Restaurant führen würde, weil er da einfach sitzt und Salat isst. Oh ja. Und das ist bei Schule nicht anders. Wer da alles eine Meinung hat, jede Mutter, jeder Vater, jedes Kind, jeder Lehrer, jedes Schulamt, jeder Schulleiter. Also da sprechen einfach so viele Menschen mit und bisher konnten wir es uns nicht vorstellen, dass da irgendwelche Quereinsteiger oder niedrigschwelligere ausgebildete Menschen reinkommen in dieses Konstrukt. Und ich glaube, da müssen wir einfach anerkennen, dass in einem Land mit Lehrermangel und fehlender Ausbildung für Zukunftskompetenzen wie Digitalisierung wir neue Wege gehen müssen. Und das tut dann vielleicht mal weh und das ist dann vielleicht mal nicht unser Perfektionsanspruch von 100%. Aber es mag trotzdem der richtige Weg sein und den würde ich deutlich unternehmerischer beschreiten.
Du bist ja auch involviert bei der Code University, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Magst du da nochmal kurz sagen, in welcher Rolle überhaupt und wie würdest du jetzt die Diskussion, die wir gerade haben, jetzt mal auf dieses Thema dann münzen?
Ja, also die Code of Applied Sciences ist hier in Berlin gegründet worden als Hochschule für Softwareprogrammierung und Design und User Interface und solche Disziplinen. Und ich bin da Hochschulrätin. Und das Tolle an dieser Hochschule ist, dass sie einmal sozusagen auf der grünen Wiese neu gedacht wurde. Wie müsste eigentlich angewandte Softwareprogrammierung gelehrt werden? Wie praktisch muss das sein? Also wie schnell müssen die Studenten auch ins Programmieren kommen und in tatsächliche Projekte? Und das mal zu erleben, dass wenn du keine Altlasten und alte Denke hast, was geht und was nicht geht, das hat mich unglaublich beflügelt. Und da sind jetzt über 400 Studenten, die aus der ganzen Welt zusammen in sehr agilen Vorlesungen, wenn du so willst. Also da wird viel sofort gemacht. Die sind eingebunden in die Wirtschaft. Die machen Prototypen für bestimmte Unternehmen, lösen ganz konkrete Aufgabenstellungen und kommen dann wirklich aus dieser Hochschule raus und können sofort loslegen. Und das ist großartig zu sehen. Und da wünsche ich mir immer, dass 100 solche Hochschulen in Deutschland haben. Denn wir haben einen riesen Fachkräftemangel in dem Bereich. Und da ist die Code ein super Leuchtturm.
Ja, wir haben jetzt schon über viele Bereiche gesprochen und was sich irgendwie für mich immer so ein bisschen da durchzieht bei allem, was du sagst, ist, glaube ich, auch das Thema der Selbst- oder sagen wir mal der Eigenverantwortung auch von verschiedenen Menschen. Also sei es eben, ob man jetzt Eltern ist, ob man vielleicht selbst Schülerin oder Schüler ist oder studierender Mensch, es gibt ja auch viele Angebote im Netz, die auch kostenlos sind. In der Khan Academy hattest du auch verlinkt. Bei Coursera gibt es auch noch ein paar kostenlose Kurse von Hochschulen. Wie schätzt du denn selbst das Thema des eigenverantwortlichen Lernens in diesem gesamten Kontext ein?
Also ich glaube, diese Graswurzelbewegung, würde ich sie mal nennen, dass Lehrer, Lehrerinnen, vereinzelt Eltern oder sogar Schüler selber Apps programmieren, Inhalte ins Netz stellen, Videos aufnehmen, die ist großartig, weil sie zeigt, dass es geht. Und da sind ja auch manche riesengroß mit geworden. Also so ein Daniel Jung, der Videos macht, hat Hunderttausende von Followern auf YouTube, aber auch Lehrer, die da ihre eigenen Kanäle haben mit Praxisbeispielen. Toller Unterricht ist zum Beispiel ein Instagram-Kanal von einer Lehrerin, die da zeigt, was sie mit einem eigens angeschafften iPad mit ihren Schülern alles macht. Das ist super und das sollten wir auch feiern, dass Eigeninitiative in dem Bereich wirklich auch vorhanden ist. Das wird nur keine natürlich flächendeckende Wirkung haben, denn wenn die Strukturen diese Best Practices nicht aufnehmen und sogar jedes Bundesland statt zum Nachbarbundesland zu gucken und zu gucken, was man sich da abschauen kann im Sinne von Best Practice, es nicht tut, sondern seine eigene Individuallösung baut und eher so wie in der Schule die Federmappe neben das Heft legt, damit der Mitschüler nicht abschreiben kann. Dann ist das einfach aus der Zeit gefallen. Dann die ganze Welt predigt Best Practice und iteratives Lernen und einfach mal ausprobieren. Und im Bildungssystem bei uns ist das noch nicht angekommen.
Und ein Punkt, der sich da, finde ich, aber auch so ein bisschen anschließt, ist doch aber auch das Thema wieder die Anschlussfähigkeit an die Zeit nach der Schule, nach der Ausbildung. Wie stehst du denn zum Thema auch Abschlüsse? Ich meine, bei der Code University macht es sinnvollerweise, gibt es ja, ich glaube, Bachelor of Arts als Abschlussvarianten, Bachelor of Science sehe ich ja auch. Wie siehst du so dieses Thema der, ja, was ich gerade sagte, Anschlussfähigkeit dann auch eben an die Wirtschaft beispielsweise mit Titeln, die man vielleicht in Zukunft weniger haben wird?
Genau, super wichtiger Punkt, weil als Arbeitgeberin habe ich natürlich hunderte von Jobinterviews gehabt und da fehlen einfach Basiskompetenzen. Also ich rede noch nicht mal nur von einer PowerPoint oder so, das wäre ja mal Basis. Ja. Also das sitzt noch nicht mal, geschweige denn Photoshop, Grundkenntnisse von Programmieren, Film schneiden. Ich meine jetzt nicht auf Hollywood-Niveau, sondern auf Hobby-Niveau. Nur WordPress-Blog erstellen über Nacht. Also einfachste Tätigkeiten sind nicht im Ansatz vorhanden. Und das ist ein Problem, weil natürlich brauchen wir auch ganz viele Fachleute in den einzelnen Bereichen, aber wir brauchen auch einfach so eine Querschnittskompetenz beim Thema Digitalkompetenz und die ist nicht vorhanden. Und deswegen zu deiner Frage mit den Abschlüssen, das wird immer weniger wichtig. Wenn jemand reinkommt und sagt, guten Tag, ich habe mir in meiner Freizeit, seit ich 12 bin, Programmieren beigebracht und ansonsten habe ich noch Biochemie studiert, dann ist mir doch egal, was der Abschluss genau ist. Und ob da, oder wenn es nicht Biochemie ist, sondern irgendwas anderes, wenn der etwas Signifikantes nebenbei gelernt hat, dann ist das fast wichtiger als das Studium, was er abgeschlossen hat.
Das deckt sich auch tatsächlich mit Erfahrungen, die ich teilweise mache in kleineren Projekten, wo ich auch auf Freelancer zurückgreife im internationalen Umfeld. Da weiß ich weder das Alter, noch welches Geschlecht, noch welche Ausbildung. Ich sehe das Portfolio. Also sei es jetzt Design, sei es ein Stück Code. Und dann kann ich oder eine Kollegin von mir dann einschätzen, ist dieser Mensch in der Lage, das Problem zu lösen? Wenn ja, dann engagieren wir diesen Menschen. Und das funktioniert größtenteils auch recht gut. Und im Endeffekt ist es wirklich, es spielt eben keine Rolle. Ob es jetzt egal ist, weiß ich nicht, aber es spielt erstmal in diesem Punkt keine Rolle, ne?
Nee, genau. Egal ist es sicher nicht, aber du hast völlig recht. Also ein Softwareprogrammierer wird anhand von seinem GitHub-Profil ausgewählt und nicht, ob er sein Studium zu Ende gemacht hat, wo, mit welchem Abschluss und so weiter. Wenn der da einfach großartigen Code auf GitHub hat, dann kriegt er den Job. So, das ist jetzt bei Softwareprogrammierung sicher sehr 1-0-mäßig oder 0-1, dass du das da wirklich sehr klar beurteilen kannst. Das ist dann wieder bei User Interface Design vielleicht auch noch möglich, aber dann technisch oder digitales wird desto schwieriger. Aber nichtsdestotrotz steht die Fähigkeit im Vordergrund und nicht der Abschluss.
Und wo wir schon beim Thema Fähigkeit jetzt nochmal sind, würde ich gerne noch einen Schwenk nochmal machen zum Thema Homeschooling nochmal zurück und damit so in die letzten Minuten auch unseres Gesprächs. Du hast im Vorgespräch erwähnt, basierend auf deinem Artikel Homeschooling in Zeiten von Corona, hast du dir Gedanken gemacht, das nochmal ein bisschen hilfreicher nochmal zu strukturieren. Und da bereitest du gerade eine Website vor, die jetzt aber auch schon live sein wird, wenn der Podcast erscheint. Welche Idee steckt dahinter?
Genau, also als ich den Artikel vor 2 Wochen schrieb und so viel Feedback von Eltern und Lehrern bekam, einfach über von dem, was ich da die letzten 10 Jahre praktisch erprobt und erlebt habe mit anderen Teilen, denn ich bin keine Krankenschwester, ich sitze nicht an der Supermarktkasse, ich trage keine Pakete aus, also mein Hebel gerade ist eigentlich in diesem Bereich am größten und deswegen habe ich homeschooling-corona.de als Website live gestellt, wo Programme drauf sind, aber eben auch Tipps, Hinweis auf andere Initiativen. Morgen ist zum Beispiel Girls Day, der wird dann schon gewesen sein, wenn ihr das hier hört, aber der Girls Day war eigentlich immer ein toller Moment, um Mädchen Zugang zu technischen Berufen zu geben. Die haben das jetzt auf online umgestellt. Also auf solche Sachen hinzuweisen, damit man einfach, wenn man morgens den neuen Tag startet, vielleicht ein paar Tipps und Tricks bekommt, wie man die Motivation zu Hause hochhalten kann.
Klasse, ich glaube, das wird vielen aus der Zuhörerschaft helfen und deswegen auch hier nochmal der Hinweis, geht einmal auf die Seite dann, homeschooling-corona.de, schaut euch das alles mal an und Verena, an dich noch einmal, letzte Frage, gibt es noch irgendwas, was ich dich hätte fragen sollen?
Nee, ich glaube nur, wenn Eltern jetzt hier zuhören, ist das jetzt gerade einfach so eine Belastungsprobe auf allen Ebenen, weil wir auch noch Jobs haben, die wir selber schaffen müssen und wir sind aber auch vielleicht gerade in Kurzarbeit, wir machen uns Sorgen um die Zukunft, um die Rezession, die da auf uns zukommt. Also überfordert euch jetzt nicht im Täglichen. Wenn eure Kinder jetzt nachmittags besonders viel WhatsApp benutzen, wenn sie schon in dem Alter sind, dann ist das ihr Medium, um mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben. Wenn es jetzt mal die Netflix-Serie mehr pro Tag ist, dann habt kein schlechtes Gewissen. Also ich glaube, es geht jetzt darum, als Familie und als Einheiten intakt zu bleiben und durch diese Krise gut durchzukommen. Und ihr gebt da schon euer Bestes, seid nicht zu hart zu euch.
Verena, vielen herzlichen Dank für die letzten Worte auch nochmal. Und danke auch für die ganzen Hinweise, die du gegeben hast während des Podcasts. Danke für deine Einblicke.
Sehr gerne. Bis bald.